NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend zum ersten Advent und diesen Themen. Französische Konservative bestimmen in Stichwahlkandidaten für die Präsidentenwahl. Bundestagsvizepräsident Peter Hinze ist tot. Ein Kommentar zur Kanzlerkandidatensuche in der SPD. Die Schweizer stimmen gegen einen schnelleren Atomausstieg. Parlamentswahl in Kuwait, Spannungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union sowie der Sport am Sonntag. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. In den USA könnte es in den Bundesstaaten Wisconsin, Pennsylvania und Michigan einen sogenannten Recount, also eine Neuauszählung der Stimmen geben, die Donald Trump zum Sieg verholfen haben. Die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein hat auf Basis freiwilliger Spenden bereits in Wisconsin dieses Recht durchgesetzt. Auch die unterlegene Kandidatin Hillary Clinton unterstützt sie, obwohl Experten es für unwahrscheinlich halten, dass dadurch die fehlenden rund 100.000 Stimmen zusammenkommen. Nur der designierte Präsident Donald Trump reagierte unwirsch, wie Sabine Fritz berichtet.
Das amerikanische Volk hat entschieden und die Wahl ist vorbei, hieß es in einer Erklärung des Trump-Teams. Donald Trump selbst nutzte über Twitter drastischere Worte. Dies ist ein Betrug. Mit dem Geld will die Grünen-Politikerin Jill Stein nur ihre Koffer füllen. Stein hatte im Internet über 5 Millionen Dollar für die Neuauszählung eingesammelt. Sie versprach, dass das gesamte Geld auch dafür verwendet werde.
Powered by over 110
Über 100.000 Spender haben durchschnittlich $45 gespendet und zu seiner Information, das Geld geht auf ein extra Konto, das nur für die Neuauszählung verwendet werden kann, so Stein im amerikanischen Fernsehen.
On the recount campaign.
Donald Trump hat im Wahlkampf wiederholt behauptet, das Wahlsystem sei manipuliert.
They even want to try to rig the election at the polling booths. And believe me,
sie versuchen, das System an der Wahlurne zu manipulieren. Das passiert. Es wählen Tote und illegale Einwanderer. Wo sind die klugen Köpfe dieser Politiker?
Where are the street smarts of some of these politicians?
Über Clinton twittert er jetzt, sie hat mir gratuliert und die Wahl anerkannt, nichts wird sich ändern. Das Team von Hillary Clinton hatte am Wochenende beschlossen, sich an der Auszählung zu beteiligen. Einer ihrer Berater schrieb, wir haben die Pflicht, dass die Stimmen richtig ausgezählt werden, es gibt aber keine Beweise, dass die Wahl manipuliert wurde. Seit das Clinton-Team die Neuauszählung unterstützt, wird das Thema in den US-Nachrichten hitzig diskutiert. Kaum jemand glaubt ernsthaft, dass am Ende doch noch Hillary Clinton Präsidentin wird. Dafür müsste sie 3 Bundesstaaten zurückgewinnen. In Wisconsin, Pennsylvania und Michigan hat Donald Trump mit weniger als 1% Vorsprung gewonnen. Die Frage ist eher, haben die Wahlcomputer das Ergebnis korrekt angezeigt? Die Computer in Wisconsin gelten als so fehleranfällig, dass sie zum Beispiel in Kalifornien nicht verwendet werden dürfen. Und Clinton hatte bei den Computerstimmen schlechter abgeschnitten als auf Papier.
Is that having a secure elections process benefits us all, and I invite.
Ein sicheres Wahlsystem nutzt uns allen. Dies sollte ein überparteilicher Prozess sein, damit wir uns auf die Integrität unserer Stimmen verlassen können, so die Grüne Jill Stein.
On the integrity and the security of our votes.
Mit der Neuauszählung soll Mitte der Woche begonnen werden. Die Zeit drängt. Bis zum 13. Dezember muss das Ergebnis feststehen.
In Frankreich kommt der sozialistische Präsident François Hollande mit seinem Reformprogramm nicht voran. Da wittern die Konservativen für die Wahl im nächsten Jahr ihre Chance. In einer offenen Vorwahl bestimmen sie heute ihren Präsidentschaftskandidaten. Als klarer Favorit gilt der frühere Premierminister François Fillon. Er geht in die Stichwahl der Republikaner. Der Abgeordnete lag in Umfragen weit vor seinem Rivalen Alain Juppé. Der Sieger könnte sich dann bei der Präsidentschaftswahl im zweiten Wahlgang ein Duell mit Front National-Chefin Marine Le Pen liefern. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Auch heute sind die Warteschlangen wieder ziemlich lang. In den Wahllokalen in ganz Frankreich standen die Menschen geduldig an, um 2 Euro zu zahlen und ihre Stimme abzugeben, wie Xavier im 14. Pariser Arrondissement. Ich habe etwa 45 Minuten gewartet. Es ging heute etwas schneller als letztes Mal. Da haben wir 1,5 Stunden in der Schlange gestanden. Die Leute zeigen uns, wo wir hin müssen, um zu wählen. Alle sind ziemlich guter Laune. Das ist ein schönes Beispiel für Demokratie. Letzten Sonntag war die Wahlbeteiligung bereits sehr hoch gewesen. Da waren in einigen Wahllokalen sogar die Wahlzettel ausgegangen. Dieses Mal zeigten sich die Organisatoren besser gerüstet für einen möglichen Ansturm. Und gegen Mittag konnte der Cheforganisator der Primaire, Thierry Soler, stolz vermelden. Wir haben eine höhere Wahlbeteiligung. Letzte Woche hatten wir mittags etwa 1 Million Wähler und heute sind wir bereits bei 1.200.000. Einer der Wähler war der ehemalige Kandidat Bruno Le Maire. Er macht sich Hoffnungen, Minister unter François Fillon zu werden und erklärte dann auch direkt nach der Stimmabgabe: Ich wünsche mir, dass François Fillon gewinnt. Ich habe mich für ihn eingesetzt. Aber ich wünsche mir ebenfalls, dass die Wahlbeteiligung hoch bleibt, weil das einen Erfolg dieser Vorwahlen bedeutet. Die Kandidaten ihrerseits hielten sich eher bedeckt. François Fillon wählte im eher gediegenen 7. Arrondissement und wollte nur diesen einen Satz von sich geben. Ich warte auf das Urteil der Wähler. Jetzt haben Sie das Wort und nicht die Kandidaten. Fillon ist der große Favorit. Bis zu 65% der Stimmen könnte er einsammeln, so lauten die Vorwahlumfragen, die natürlich auch Alain Juppé nicht verborgen geblieben sind. Juppé wählte in seiner Stadt Bordeaux, wo er Bürgermeister ist und die meisten Anhänger zählt. Dennoch klang er nicht besonders zuversichtlich. Es war ein schöner Wahlkampf, murmelte er, um dann darauf hinzuweisen, dass er vor allem in den sozialen Netzwerken einer Schmutzkampagne ausgesetzt gewesen sei, wo er als Antisemit, Salafist oder als Ali Juppé bezeichnet worden war. Zu spät habe die Presse dieser Schmutzkampagne etwas entgegengesetzt. Nachfrage der Journalisten: Hat er eine Niederlage einkalkuliert? Antwort Juppé: Ja, aber auch einen Sieg. Glücklich sah er dabei nicht aus. Bereits im Laufe des Wahltags hatten viele Kommentatoren auf die unglückliche Strategie Juppés hingewiesen, der sich zwar als Einiger der Nation gab, aber dem strammen, wirtschaftsliberalen und wertkonservativen Programm seines Kontrahenten wenig entgegensetzen konnte. Noch bis 19 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Mit den ersten Ergebnissen wird für den späten Abend gerechnet.
Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, der CDU-Abgeordnete Peter Hinze, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Er zählte über viele Jahrzehnte zu den profiliertesten Politikern der CDU. Der ausgebildete evangelische Pfarrer war unter anderem Generalsekretär seiner Partei unter Helmut Kohl und parlamentarischer Staatssekretär unter der damaligen Umweltministerin Angela Merkel. Berliner Reaktion jetzt von Katrin Brandt.
Ihr Mann sei in all seinen Ämtern ein hoch angesehener Repräsentant der deutschen Demokratie gewesen, schrieb Bundespräsident Joachim Gauck an die Witwe Petra Hinze. Seine Geradlinigkeit, seine Warmherzigkeit und seine besondere Fähigkeit, anderen zuzuhören, würden ihm in Erinnerung bleiben, so Joachim Gauck. Er sei ein Mann des offenen Wortes, aber auch des Ausgleichs gewesen, so würdigte Angela Merkel ihren langjährigen Wegbegleiter. Hinze habe zu den herausragenden intellektuellen Köpfen der CDU gehört und sei sensibel für gesellschaftliche Entwicklungen gewesen, so die Parteichefin und Kanzlerin. Als Mittler mit einer natürlichen Autorität bezeichnete ihn Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende in NRW. Als ehrlicher Ratgeber und echter Freund sei Peter Hinze durch niemanden zu ersetzen.
Er konnte unterschiedliche Gefühlslagen von Menschen, auch Verletzungen in der Politik, erkennen und sie mildern. Und ich habe von ihm viel in der Sprache gelernt, wie man Dinge auf den Punkt bringt. Da hatte er ein großes Talent.
Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigte Hinze als leidenschaftlichen Parlamentarier. Er habe eine große Begabung gehabt, Brücken zwischen unterschiedlichen Auffassungen und Interessen zu bauen.
Unvergessen sind seine herausragenden Beiträge zu den großen Debatten des Bundestages zu ethischen Grundsatzfragen im Blick auf den Beginn und das Ende menschlichen Lebens, zuletzt zu den angemessenen rechtlichen Rahmenbedingungen der Sterbebegleitung.
Peter Hinze, der evangelische Theologe, hatte in diesen Debatten eine liberalere Linie als viele seiner konservativen Parteifreunde oder auch die Kirchen vertreten. So unterstützte er etwa eine begrenzte Zulassung der Präimplantationsdiagnostik und hielt Hilfe zur Selbsttötung für durchaus mit dem christlichen Menschenbild zu vereinbaren.
Ich bin schwer angegriffen worden für den Satz, dass Leiden im Sterben sinnlos ist. Ich wiederhole ihn: Leiden im Sterben ist sinnlos. Kein Mensch muss einen Qualtod hinnehmen.
1950 in Bad Honnef geboren, hatte Hinze als Pfarrer gearbeitet, bevor er zum Bundesbeauftragten für den Zivildienst berufen wurde. 1990 ließ er sich für die CDU in den Bundestag wählen, in den er seither immer wieder über die Landesliste NRW einzog. Angela Merkel, der er eng verbunden war, machte ihn 2005 zum parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Forschung. Nach der Wahl 2013 schied er dort aus und wurde einer der Vizepräsidenten des Bundestages. Für den damaligen Parteichef Helmut Kohl arbeitete Hinze in den 90er Jahren als Generalsekretär und fiel durch zugespitzte Wahlkampagnen auf. Mit seiner Rote-Socken-Kampagne 1994 rückte er die SPD und ihren Kandidaten Scharping in die Nähe der PDS. Als Sprecher der nordrhein-westfälischen CDU-Abgeordneten im Bundestag behielt Hinze immer auch NRW mit im Blick. Vor allem war er aber auch ein überzeugter Europäer und engagierte sich 13 Jahre lang als Vizepräsident der Europäischen Volkspartei für das Zusammenwachsen der christdemokratischen Parteien in Europa.
Die SPD will ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2017 erst in 2 Monaten bestimmen. Seitdem Martin Schulz klargemacht hat, dass er seine politische Zukunft nicht mehr in Brüssel sieht und für den Bundestag über die Landesliste Nordrhein-Westfalen antritt, gibt es viele Spekulationen. Wird er neuer Außenminister und Kanzlerkandidat oder geht der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz doch noch ins Rennen? Der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel taktiert und erwähnte Scholz in einer nicht öffentlichen Parteiveranstaltung in der Duisburger Mercatorhalle als möglichen Herausforderer der Kanzlerin. Jörg Seiselberg kommentiert die Lage der SPD bei der Suche nach ihrem Spitzenmann.
Vor genau einer Woche ist Angela Merkel aus der Deckung gekommen. Sie hat erklärt, dass sie wieder antreten wird als Kandidatin für das Kanzleramt. Und die Sozialdemokraten, sie haben den hektischen Reflex vermieden, darauf mit dem Ausrufen des SPD-Kanzlerkandidaten zu reagieren. Gut so, denn das wäre eine weitere der Sturzgeburten gewesen, mit denen die SPD in jüngster Zeit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die SPD tut gut daran, ihren Zeitplan in der K-Frage einzuhalten und den Kandidaten erst Ende Januar auszurufen. Auch weil sie die Union nach dem Jahr von Merkel nun 2 Monate zum politischen Schattenboxen zwingt. Trotzdem ist seit dieser Woche personell Bewegung in der SPD. Mit Martin Schulz bekommen die Sozialdemokraten ein neues politisches Schwergewicht in Berlin. Erfahren und rhetorisch begabt, machtpolitisch clever und an der Basis beliebt. Zudem der nach Steinmeier beste Mann der SPD für internationale und speziell europäische Politik. Sein Temperament und sein Hang zum Klartext sind nicht unumstritten. Kann so einer Außenminister? Ja, er kann. Denn in seiner Eigenschaft als EU-Parlamentspräsident hat Schulz auch bei heiklen Missionen bewiesen, dass er zwar Missstände ansprechen, dabei aber immer das nötige diplomatische Fingerspitzengefühl bewahren kann. Als Außenminister ist er die beste Besetzung, die die SPD zu bieten hat. Und als Kanzlerkandidat wäre er zunächst einmal ein unbeschriebenes Blatt. Das ist ein Malus, denn in einem Bundestagswahlkampf gewinnt nur, wer vor allem in der Innenpolitik stark ist. Schulz aber ist ein innenpolitischer Anfänger. Da mag er noch so viel predigen, was er in den vergangenen Wochen auffällig viel auf SPD-Veranstaltungen getan hat, dass Innenpolitik heutzutage Europapolitik ist und umgekehrt. Tatsache ist, dass Schulz in den für die SPD möglicherweise wahlentscheidenden Themen Renten- und Gesundheits-, Bildungs- und Familienpolitik bislang keinerlei Profil besitzt. Dennoch zeigen die Umfragen, dass die Wähler dem bundespolitischen Novizen Schulz im Kampf gegen die Kanzlerin mehr zutrauen als SPD-Chef Gabriel. Aber Umfragen sind wankelmütig gewesen. Die Sozialdemokraten sollten sich hier an die einstigen Umfragekönige Steinmeier und Steinbrück erinnern, die dann für die SPD zu den größten Wahlverlierern wurden. Auch weil beliebtheitswerte Momentaufnahmen sind, ist die SPD klug beraten, sich noch Zeit zu nehmen mit ihrer Entscheidung. Denn, seien wir ehrlich, natürlich ist es wichtig, wen die zweitgrößte Partei als Kandidaten für das politisch wichtigste Amt im Land nominiert. Aber die aufgeregte Diskussion über den Zeitpunkt ist eine Debatte, die vornehmlich unter der Käseglocke der Berliner Politik und Medien relevant ist. Es ist nicht bekannt, dass auch nur ein Wähler unter Schlafstörungen leidet, weil er noch nicht weiß, wer SPD-Kanzlerkandidat wird. Die verbleibenden 2 Monate bis zur Entscheidung muss die SPD nun klug nutzen, um zu schauen, ob es doch noch Chancen gibt, dass Gabriel, der sicherlich beste aller Wahlkämpfer, sein Negativ-Image bei den Wählern abschüttelt. Ob der erste Hype um den Berlin-Neuling Schulz von Dauer ist. Oder ob nicht am Ende doch die Entscheidung für einen Dritten die klügste ist. An diesem Wochenende hat Gabriel selbst daran erinnert, dass da ja noch der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz ist. Zeitgleich meldet das Hamburger Abendblatt, dass eben dieser Scholz nach 5 Jahren im Amt auf dem Weg zur absoluten Mehrheit in Hamburg ist. Was zeigt, dieser Mann kann regieren und die Menschen vertrauen ihm. Eigentlich nicht die schlechtesten Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur. Die SPD wäre gut beraten, in den kommenden 2 Monaten zu prüfen, ob nicht Gabriel oder Schulz, sondern Scholz die beste Wahl wäre.
Jörg Seiselberg kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Die Schweizer Grünen wollen erreichen, dass die Laufzeit von Kernkraftwerken generell auf 45 Jahre begrenzt wird. Nun stimmten die Bürger dort ab über eine entsprechende Volksinitiative. Der Vorschlag wurde von 54% abgelehnt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei 44,8%. Dietrich Karl Meurer über alte AKWs, die nun noch länger am Netz bleiben dürfen.
Kurz vor der Abstimmung deuteten Umfragen auf ein Patt zwischen Befürwortern und Gegnern eines schnelleren Atomausstiegs. Doch schon nach Auszählung der ersten Kantone war auch der Kommentatorin des Schweizer Fernsehens klar, dass die von den Grünen eingebrachte Initiative keine Chance haben würde.
Die heutige Initiative wurde von Energieministerin Doris Leuthardt als übereilt kritisiert. Dass der Atomausstieg mehr Zeit braucht, dem stimmt heute auch das Volk zu.
Vor allen Dingen in der Deutschschweiz stimmte eine Mehrheit der Bürger gegen das Vorhaben. In der französischsprachigen Westschweiz hätte die Initiative durchaus Chancen gehabt. Das Ergebnis sorgt für Freude bei all denen, die sich gegen eine Abschaltung der Kernkraftwerke nach pauschal 45 Betriebsjahren stark gemacht hatten, vor allen Dingen Wirtschaftsverbände. Sie hatten argumentiert mit gewaltigen Kosten wegen möglicher Schadenersatzforderungen der Kraftwerksbetreiber. Zudem warnten sie vor einer unsicheren Stromversorgung und einer Abhängigkeit von Stromimporten aus Frankreich oder Deutschland. Christian Wasserfallen von der liberalen FDP zeigte sich erleichtert über das Ergebnis der Volksabstimmung.
Schauen Sie, was wäre das Resultat gewesen, wenn wir jetzt heute Ja gesagt hätten? Dann hätten wir im EU-Stresstest die besten Atomkraftwerke vom Netz genommen, nämlich die Schweizer Atomkraftwerke, und hingegen diejenigen, die ja grenznahe, zum Beispiel in Frankreich stehen, die zum Teil deutlich schlechter im Zustand sind, die wären weitergelaufen. Das Resultat wäre nicht besser gewesen.
Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hatte vor der Abstimmung dem Volk die Ablehnung der Initiative empfohlen. Entsprechend begrüßte nun auch Energieministerin Doris Leuthardt das Ergebnis.
Ich bin erleichtert über diesen Ausgang, weil er belässt somit uns die nötige Zeit für den Umbau der Energiestrategie. Er belässt die nötige Zeit auch für den Ausbau der Netze. Das Volk wollte offenbar keine Risiken eingehen, keine Risiken mit Netzinstabilitäten, keine Risiken von Entschädigungen und auch nicht erhöhte Importe aus dem Ausland.
Bei den Grünen, die vor allen Dingen die Sicherheit der zum Teil sehr alten AKWs in Frage stellen, ist man enttäuscht über das Ergebnis der Volksabstimmung. In ersten Stellungnahmen hieß es nun leicht trotzig, man habe mit der Initiative erfolgreich eine Diskussion über die Zukunft der Energieversorgung in der Schweiz angestoßen. Die Präsidentin der Grünen, Regula Rütz, sagte:
Wir haben sehr viel erreicht in diesem ganzen Abstimmungskampf, und das ist etwas, was auch langfristig auch dabei bleiben will, vor allem die Sicherheitsfrage und die Frage der finanziellen Situation der Atomkraftwerke werden wir dranbleiben. Also wir fahren weiter und wir haben noch sehr viel Arbeit zu machen, damit die Bevölkerung hier in der Schweiz sicher leben kann.
Nicht einmal jeder zweite Schweizer hat an der Abstimmung teilgenommen. Wäre die Initiative angenommen worden, dann hätten 3 der 5 Schweizer Atomkraftwerke schon im nächsten Jahr abgeschaltet werden müssen. Darunter der weltweit dienstälteste Meiler Betznau, nur wenige Kilometer von der Grenze nach Baden-Württemberg entfernt. Nach dem jetzigen Volksentscheid bleibt offen, wann das letzte Schweizer Kernkraftwerk vom Netz geht.
In Kuwait waren gestern rund 480.000 Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Seit der 87-jährige Emir Scheich Shaba 2006 den Thron bestieg, hat er die Nationalversammlung 7-mal aufgelöst. Wegen angeblicher übergeordneter Interessen, angeblicher Verstöße gegen die Verfassung oder Herausforderungen für die nationale Sicherheit. So dürfte auch die Amtszeit des neuen Parlaments nicht volle 4 Jahre erreichen, zumal die Opposition erhebliche Zugewinne verbuchen kann. Anna Osius berichtet.
Die Opposition in Kuwait feiert. Bei den Parlamentswahlen haben oppositionelle Kandidaten fast die Hälfte der Sitze erobert. 24 der 50 Mandate gingen an die Opposition, teilten die Wahlbehörden mit. Islamistische Bewegungen bilden rund ein Viertel des neuen Parlamentes. Die anderen neu gewählten Oppositionsabgeordneten sind Nationalisten und Liberale. Die schiitische Minderheit büßte Sitze ein. Sie ist künftig nur noch mit 6 Sitzen vertreten. Kuwait ist derzeit in einer schwierigen Lage. Viele Bürger betonten in Umfragen, dass sie mit der bisherigen Politik unzufrieden seien und dringend einen Neuanfang wollen. Ich will einen radikalen Wandel in der Politik, so diese Wählerin. Wir wollen nicht, dass sich all das Schlechte der alten Regierung wiederholt. Mit den gleichen Leuten, gleichen Gesichtern, gleichen Worten und gleichen Themen. Wir wollen, dass unsere Stimme in der Regierung gehört wird, durch die Gesetzgeber, die wir bestimmen. Die Wahlbeteiligung lag gestern bei 70%. In Kuwait haben die Parlamentsabgeordneten mehr Macht als in anderen Golfstaaten. Sie haben nicht nur beratende Funktionen, sondern können auch Gesetze bestimmen. Die Regierung wird allerdings vom Emir des Landes ernannt. Er hatte das Parlament im Oktober aufgelöst und vorzeitige Neuwahlen eingeleitet. Hintergrund waren Spannungen zwischen der Regierung und den Abgeordneten der Nationalversammlung. Alle Kuwaiter haben die schlechte Leistung des alten Parlaments gesehen, so dieser Wähler. Es gab keine Opposition, deshalb war das Parlament nicht mehr als die Verwaltung der Regierung statt einer Volksvertretung, die dem Willen eines Volkes entspricht. Deshalb ist es wichtig, dass die Opposition jetzt ins Parlament zurückkehrt. Die für Kuwait entscheidende Frage der nächsten Zeit wird sein, ob das Land ein Wohlfahrtsstaat bleiben kann oder nicht. Bislang zahlen Kuwaiter keine Steuern, Gesundheitsversorgung und andere staatliche Einrichtungen sind nahezu kostenlos. Das Emirat konnte es sich leisten, die weltweite Nachfrage nach Erdöl sicherte dem ölreichen Land ein stabiles Einkommen. Doch jetzt sind die Ölpreise massiv gesunken und Kuwait bekommt das unmittelbar zu spüren. Der Golfstaat hatte erstmals ein Haushaltsdefizit. Die Folgen waren deutlich erhöhte Strom- und Benzinpreise, sehr zum Ärger der Bevölkerung. Die Opposition rief im Wahlkampf zu umfassenden demokratischen Reformen auf, gegen Korruption und für mehr soziale Gerechtigkeit. Sparmaßnahmen der Regierung wurden kritisiert. Wir leben in einer Zeit von großen Herausforderungen für Kuwait, so der bisherige Informationsminister Mohammed Al-Sanusi. Angesichts all der Dinge, die um uns herum passieren, hat das neue Parlament eine große und wichtige Verantwortung. Auch Frauen waren in Kuwait angetreten, ins Parlament einzuziehen. Ihr Erfolg war allerdings begrenzt. 50 Sitze hat die Nationalversammlung. Von einer Frau besetzt sein wird künftig nur ein einziger.
Der türkische Staatschef Recep Erdogan droht nicht nur mit der Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens. Nun behauptet er, dass das EU-Parlament mit seiner Kritik an dem türkischen Vorgehen nach dem angeblichen Putschversuch von Mitte Juli dem Terrorismus helfe. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versucht, die Wogen zu glätten und kein Mensch fasst zusammen.
Kommissionschef Juncker hat den türkischen Präsidenten Erdogan aufgefordert, die Flüchtlingsvereinbarung mit Europa einzuhalten. Eine mögliche Aufkündigung des Paktes durch Ankara weise ich zurück, sagte Juncker der belgischen Zeitung La Libre Belgique. Erdogan hatte am Freitag erneut damit gedroht, den Flüchtlingsdeal platzen zu lassen, nachdem die Mehrheit der Abgeordneten des Europaparlaments dafür gestimmt hatte, die Beitrittsgespräche mit der Türkei einzufrieren. Gleichzeitig würdigte Kommissionschef Juncker die Anstrengungen der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Das Land beherberge mehr als 3 Millionen Migranten und Flüchtlinge, was Europa nicht tue. Die Türkei tue da weitaus mehr, ebenso wie Jordanien und der Libanon. Wir müssen also in dieser Frage sehr zurückhaltend sein, sagte Juncker dem Sender Euronews. Die Türkei sei nicht nur in der Flüchtlingskrise ein wichtiger Partner für die Europäische Union, so Juncker.
La Turquie n'est pas seulement un partenaire important lorsqu'il s'agit de la crise migratoire.
Auf die Frage, ob er mit einem zunehmend autoritären Präsidenten Erdogan sprechen könne, meinte der Kommissionschef, wir haben Beziehungen mit vielen Diktaturen, weil wir die Welt mitorganisieren müssen. Man spricht mit Recht von der Türkei, aber niemand spricht von Saudi-Arabien, so Juncker. Dennoch sollte die türkische Regierung die Warnungen der Europäischen Union, die Beitrittsgespräche auf Eis zu legen, ernst nehmen und die geforderten Reformen umsetzen. Kritik aus Europa gibt es vor allem an den Antiterrorgesetzen in der Türkei, die es erlauben, Oppositionspolitiker, Regierungskritiker und Journalisten festzunehmen, zu verhören und zu bestrafen. Diese Reformen seien die Voraussetzung für die geplante Visabefreiung und eine Grundlage dafür, dass die Beitrittsgespräche weitergeführt werden.
Die griechische Hauptstadt Athen hat ein Wetterphänomen erlitten. Starke Regenfälle und Hagel richteten große Schäden an und lösten ein Verkehrschaos aus. Die Feuerwehr musste in hunderten Fällen ausrücken, um Menschen aus ihren stecken gebliebenen Autos herauszuholen und um überschwemmte Wohnungen, U-Bahn-Schächte oder Häuser leer zu pumpen. Informationen von Christian Buttgereit.
Gewitter, Starkregen und Hagel haben in der griechischen Hauptstadt erhebliche Schäden angerichtet. Das öffentliche Leben war noch am Mittag beeinträchtigt. Durch das Gewitter mit Starkregenfällen war am Morgen in 2 dicht bewohnten Stadtteilen der Strom ausgefallen. Der Athener U-Bahn-Verkehr ruhte auch am Mittag noch, weil Wasser in den Tunnelröhren stand. Auch der Straßenverkehr war teilweise stark beeinträchtigt. Die Polizei sperrte mehrere wichtige Verkehrsachsen, auf denen das Wasser in der Nacht stellenweise mehrere Handbreit hoch stand. Die Feuerwehr musste zahlreiche Autofahrer aus ihren stecken gebliebenen Wagen befreien. Auch am Vormittag waren noch viele Straßen überschwemmt, weil Gullis verstopft waren. Andere Straßen lagen voller Schmutz und Geröll. Es mussten zahlreiche Tiefgaragen leergepumpt werden. Menschen kamen nach bisherigen Informationen nicht zu Schaden.
Fidel Castro, der verstorbene kubanische Revolutionsführer, überlebte angeblich mehr als 600 Attentate. Nach seinem Tod wird jetzt alles gedreht und gewendet, Parallelen und Symbolik gesucht. Ein Mythos Castro? Kathrin Mellmann versucht eine Aufklärung.
Fidel Castro starb nicht an irgendeinem Novembertag. Der 25. hat symbolischen Wert. Auf den Tag genau vor 60 Jahren stach der alte Kahn Granma vom mexikanischen Tuxpan aus in Richtung Kuba in See. An Bord fieberten der damals 30-jährige Fidel Castro und 81 entschlossene Revolutionäre einer schier unlösbaren Aufgabe entgegen, dem Sturz des Diktators Batista. Mit dabei der 1992 verstorbene Arzt Faustino Perez. Wir hatten gemischte Gefühle. Nur Fidel war während der ganzen Überfahrt voller Freude. Denn mit jedem Meter, den die Granma zurücklegte, näherte sich für ihn der Moment, den Kampf gegen die Tyrannei aufzunehmen. Die Landung der Granma war ein Desaster. Batistas Soldaten erwarteten die Revolutionäre mit ihren Gewehren. Nur Fidel Castro und 20 weitere hatten Glück und schafften es in die Sierra Madre, von wo aus sie ihren Guerillakrieg führten und schließlich gewannen. Dank ihres Sieges trotzt die Granma heute im Revolutionsmuseum in Havanna hinter Glas dem Zahn der Zeit. Ihr Name prangt in Rot auf der Tageszeitung der Kommunistischen Partei. Die erschien am Tag nach Fidels Tod fast monothematisch. Das Titelbild zeigt den Kommandant der Enjefe, den Chefkommandanten in Uniform und mit Fähnchen in der Hand, wie zum Abschied winkend. Hier geht nicht nur der Revolutionsführer, sondern einer der Letzten, der alten Garde. Sein Vater sei im Alter von 90 Jahren gestorben, kommentiert ein Leser, nun auch sein anderer Vater, Fidel. Der Vater der Revolution, der Übervater im autoritären Staat. Als schon klappriges Väterchen sprach er vom Tod, als er ein letztes Mal auf dem Parteitag der Kommunisten im April erschien. Jeder sei irgendwann an der Reihe, aber die Ideen der Kommunisten Kubas blieben.
A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
Viele davon waren seine eigenen Ideen. Welche er selbst noch beigesteuert hat zur Choreografie seiner mehrtägigen Trauerfeier, ist Geheimnis des Organisationskomitees. Der Abschied wird fulminant. Fidels Überreste werden in Erinnerung an die Karawane der Freiheit, den Siegeszug der Revolutionäre Anfang 1959, auf dem Landweg von Havanna nach Santiago de Cuba gebracht. Fidel, symbolisch bis zum Schluss.
Im Sportmecher des Tages blicken wir nun ausnahmsweise nicht zuerst auf den Fußball, sondern zur Formel 1 und das aus gegebenen Anlass. Ina Kast.
Ja, Nico Rosberg hat es tatsächlich geschafft. Er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt. Er hat sich zum Formel 1-Weltmeister gekrönt. Der zweite Platz beim großen Preis von Abu Dhabi hat heute gereicht. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Nico Rosberg hat seinen ersten WM-Titel unter Tränen seiner Frau Vivian und Tochter Alaya gewidmet. Der 31-Jährige dankte auch Vater Keke Rosberg, der vor 34 Jahren den ersten Formel-1-WM-Titel in die Familie geholt hatte. Zu den ersten Gratulanten gehörte Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der in seinem Ferrari beim Saisonfinale in Abu Dhabi hinter dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Nico Rosberg Dritter geworden ist. Dem dritten deutschen Formel-1-Weltmeister reichte also am Ende ein zweiter Platz, um mit 5 Punkten Vorsprung auf Hamilton Weltmeister zu werden. Der WM-Zweite gratulierte nach dem Rennen per Handschlag, aber unterkühlt. Rosberg feiert den Titel in Abu Dhabi mit Familie und Freunden.
Glückwunsch also an Nico Rosberg, den frischgebackenen Formel-1-Weltmeister. In der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke heute seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Es ging rauf vom 11. auf den 8. Tabellenplatz. Grund dafür ein 3:1 Heimerfolg gegen Darmstadt 98. Der Bosnier Sead Kolasinac ist seit Wochen einer der besten Schalker und hat auch heute den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich geschossen.
Natürlich freue ich mich, dass das so gut läuft zurzeit für mich, aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen und das machen wir. Das Kollektiv ist immer wichtig und das zeigen wir zurzeit auf dem Platz. Die ersten 15 bis 20 Minuten sind wir nicht so gut ins Spiel reingekommen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir das Spiel gedreht haben.
Und gerade läuft noch die letzte Partie an diesem 12. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Sie heißt Hertha BSC gegen Mainz 05. Mittlerweile sind 69 Minuten gespielt und es steht 2:1 für die Berliner. Damit machen wir nun einen Strich unter den Fußballblock und blicken noch kurz zu den deutschen Wintersportlern. Im Sauerland, genauer gesagt in Winterberg, haben die deutschen Rodler an diesem Wochenende wirklich alles abgeräumt. Es gab Siege in jeder Disziplin. Da überraschte bei den Männern Johannes Ludwig, der sich seinen ersten Weltcupsieg überhaupt geholt hat.
Vielen Dank, Ina Kast, mit den neuesten Sportmeldungen. Das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.